Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des ADHS Family Podcast, dem Podcast, der euch das Neueste aus der ADHS-Forschung, Tipps und Tricks zur Erleichterung des Alltags und jede Menge Verständnis für eure ganz spezielle Situation bringt. Ich bin im Übrigen Anna, vor 17 Jahren noch verzweifelte Mama eines ADHS-Kindes. Aber heute, viele Jahre und mehrere Fortbildungen später, bin ich Expertin für ADHS. Und eine sehr entspannte Mutter eines mittlerweile 21-Jährigen, der trotz dieses Syndroms zu einem glücklichen und beruflich erfüllten jungen Mann herangewachsen ist. Ich möchte euch mit diesem Podcast genau dort zur Seite stehen, wo auch ich vor vielen Jahren Hilfe gebraucht hätte. Denn ich wünsche mir nichts mehr, als dass es euch auch gelingt, euer Kind in ein glückliches und erfolgreiches Erwachsenenleben zu begleiten. Bevor es aber mit der Episode losgeht, lasst mich noch darauf hinweisen, dass ich in meinem Podcast immer nur von ADHS spreche, weil das in der Fachwelt so üblich ist. Gemeint ist damit aber auch immer die verträumte Variante der ADS. Ja, ihr Lieben, auch heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast zum Interview geladen. Es handelt sich dabei um Fabian Grolimund, einen der bekanntesten ADHS-Experten in der Schweiz und mittlerweile, würde ich sogar sagen, im gesamten deutschen Sprachraum. Fabian und ich werden heute über den verträumten Anteil der ADHS, also vorwiegend über ADS, sprechen und die Zusammenhänge zwischen ADS-Symptomen und Lernen mit Fokus konzentriert sein und aufmerksam sein in den Blick nehmen. Fabian betreibt gemeinsam mit seiner Kollegin Stefanie Rietzler, die im Übrigen in der nächsten Episode mein Gast sein wird, die Akademie für Lerncoaching, an der sich die beiden unter anderem auch der ADHS widmen. Außerdem sind Fabian und Stefanie Autoren von mehreren wirklich tollen Büchern. Über eines davon werden wir im heutigen Interview noch zu sprechen kommen. Das zweite, das ich aber unbedingt ebenfalls erwähnen muss, ist das Buch Erfolgreich lernen mit ADHS und ADS, das gerade in einer neuen überarbeiteten Auflage erschienen ist. Das Buch zählt zu meinen absoluten Lieblingsbüchern, weil es für die Hausaufgabensituation so viele geniale Lösungen hat. Ich verlinke zu beiden Büchern in den Shownotes. Und ebenfalls in den Shownotes findet ihr das PDF zur vorliegenden Episode, das ihr euch unter www.adhshilfe.net/Fabian herunterladen könnt. Gut, dann lasse ich euch nicht länger warten. Tauchen wir in das Interview ein. Herzlich willkommen, lieber Fabian, im ADHS Family Podcast. Ich freue mich wahnsinnig, dich heute zu Gast haben zu dürfen. Ich bin vor allem deshalb so dankbar, dass du dir heute die Zeit genommen hast, weil ich weiß, dass du ein vielbeschäftigter Mann bist und wir diesen Interviewtermin ja schon vor Monaten vereinbart haben. Deshalb umso mehr ein herzliches Dankeschön an dich.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Fabian, vielleicht zu Beginn könntest du unseren ADHS Family Podcast Hörerinnen und Hörern einmal kurz etwas über dich erzählen und auch sagen, welche Verbindung du zu ADHS hast.
Also ich bin Psychologe, ich leite gemeinsam mit Stefanie Rietzler die Akademie für Lerncoaching, wo wir vor allem Kinder, Eltern bei Lernschwierigkeiten unterstützen. Meine Verbindung zu ADHS, also ich war als Kind extrem verträumt. Ich denke, heute hätte ich diese Diagnose ADHS vom unaufmerksamen Typus oder Erscheinungsbild bekommen. Damals wurde das noch nicht so diagnostiziert. Aber das war schon im Kindergarten dann auffällig. Also ich weiß noch so eine Episode, die Kindergärtnerin hat zu meiner Mutter gesagt, sie müsste mit ihr sprechen. Meine Mutter hat gesagt, Fabian, zieh dich schon mal an oder sie müsste noch mit der Kindergärtnerin etwas diskutieren. Und es ging eben in diesem Gespräch darum, dass ich nicht schulreif bin und dass ich noch ein Jahr länger in den Kindergarten sollte. Der Kindergarten ist in der Schweiz Teil vom Schulsystem. Und als ich dann rauskam, saß ich statt angezogen in Unterwäsche auf der Bank und habe meine Mutter und die Kindergärtnerin angeschaut und habe gefragt, im Winter tragen da eigentlich die Könige die Krone über oder unter der Mütze? Und die Kindergärtnerin ist wütend geworden, hat gesagt, sehen Sie, genau so ist er immer. Oder meine Mutter hat gesagt, ja, dann geht er halt besser ein Jahr später in die Schule. Ich war einfach ständig mit den Gedanken irgendwo anders in meinen Geschichten, in meinen Fantasien, hatte wahnsinnig Mühe, mich da irgendwie im Kindergarten auf etwas zu konzentrieren. Ich habe immer noch gehört, Fabian, hörst du zu? Oder? Also dieser Satz, der kam einfach die ganze Zeit. Ich hatte dann in der ersten Klasse zum Glück eine extrem sympathische, warme Lehrerin, die mir Zeit gelassen hat. Ich habe dann zu meiner Mutter gesagt, das hat so viele Buchstaben, das lerne ich nie. Oder meine Mutter hat gesagt, Fabian, das sind 26, das schaffst du. Und ich fand, nein, es sind 52, es gibt große und kleine, das lerne ich nie. Und habe mich da völlig zuerst verweigert, war blockiert. Ich habe das ganze erste Schuljahr einfach nichts gelesen. Und meine Lehrerin, die hat meinen Eltern gesagt, ich sehe, er nimmt schon was auf, wir lassen ihn ein bisschen in Ruhe. Und hat mir wirklich so das Gefühl gegeben, du bist hier willkommen, du darfst dir Zeit lassen, du kannst hier ankommen. Und das war für mich ganz, ganz wichtig. Also diese Ruhe bei ihr zu spüren und zu merken, ich darf da in meinem Tempo mich der Schule irgendwie annähern. Aber ich denke, das wäre jetzt für mich wirklich schlimm gewesen, wenn da viel Druck im System gewesen wäre. Also wenn jetzt da alle ein bisschen ungeduldig geschaut hätten, dass es vorwärts geht.
Also ich freue mich wahnsinnig für dich, dass du so eine traumhafte Lehrerin hattest. Das können leider nicht viele Kinder von sich, von ihrer Schulkarriere erzählen. Und gerade in der Grundschule wäre das so, so wichtig. Und was du jetzt gerade erzählt hast von, du saßt dann in der Unterwäsche dort, da ist mir gleich ein Erlebnis aus meiner eigenen Kindheit eingefallen. Und zwar hat meine Mutter mich geschickt, die Hände zu waschen, vor dem Mittagessen. Und ich ging ins Badezimmer und nachdem ich nicht mehr zurückkam, hat sie geschaut, was ich denn tue. Und ich stand in der Dusche. Ich habe gar nicht, ich war einfach im Bad und habe in meiner Verträumtheit einfach angefangen, mich zu duschen, weil ich gar nicht mitgekriegt habe, was eigentlich Sache ist. Also ich kann das wirklich nachvollziehen. Aber die gute Botschaft an die Eltern da draußen, sowohl aus dir als auch aus mir, ist ja dann schlussendlich doch etwas geworden. Ja, gut. Wir haben ja als heutiges Interviewthema eben diese Verträumtheit von betroffenen Kindern. Und dieses Verträumtsein, das betrifft ja eigentlich nur in Anführungsstrichen zwei dieser drei Subtypen der ADHS. Vielleicht nochmals kurz zur Erinnerung für die Hörer und Hörerinnen. Es gibt ja drei Subtypen. Den rein verträumten Typ, der eben nur unaufmerksam ist und viel träumt, der aber nicht hyperaktiv ist. Dann den sehr seltenen Subtypen, der hyperaktiv und impulsiv ist. Und dann eben den sehr häufigen Mischtyp, der einfach alles drinnen hat. Und der Subtyp, der nur hyperaktiv und impulsiv ist, kommt eben, wie gesagt, sehr selten vor. Aber die anderen beiden Subtypen sind ja, ich würde mal sagen, die machen mehr als 90% der betroffenen Kinder aus. Und die haben alle diese Verträumtheit und dieses ständige Wegdriften und dieses Unkonzentriertsein in ihrer Symptomatik drinnen. Dennoch beschäftigt sich ja die Literatur oftmals mehr mit den hyperaktiven und impulsiven Kindern, beziehungsweise mit den Symptomen, die die Hyperaktivität und die Impulsivität eben hervorbringen. Deshalb freut es mich umso mehr, dass ihr auch in eurem Buch, auf das wir dann später noch zu sprechen kommen, und auch vor allem in eurer Arbeit sehr viel euch mit diesem Verträumtsein und mit diesem verträumten Anteil beschäftigt. Wieso liegt euer Fokus da verstärkt drauf?
Weil diese Kinder sehr untergehen. Also so ein Problem, das man oft sieht, jetzt gerade auch zum Beispiel bei Lehrkräften, bei der Weiterbildung. Natürlich interessiert Eltern und Lehrkräfte meistens das mehr, was ihnen mehr Schwierigkeiten macht. Also wenn ich ein hyperaktiv-impulsives Kind habe im Unterricht oder das die Regeln nicht befolgt, das andere stört, das dazwischen redet, dann habe ich als Lehrkraft und oft auch als Eltern einen sehr hohen Leidensdruck und suche mir Hilfe. Und diese verträumten Kinder, wenn eine Lehrkraft 25 Kinder hat oder und 4, 5 Wilde, dann gehen die völlig unter.
Du meinst, dass dann die Verträumten untergehen, weil die Wilden so
Ja,
auffallen?
die Verträumten gehen unter oder die kriegen dann oft keine Hilfestellung, weil die stören ja nicht, die sind einfach nicht geistig anwesend. Und das Problem ist aber eigentlich, dass die Unaufmerksamkeit, dass dieser Symptombereich für die Schullaufbahn die gravierenden Auswirkungen hat. das muss man wissen, oder? Dass das eigentlich etwas ist, was es den Kindern wirklich verunmöglicht, ihre Leistung abzurufen, wenn das stark da ist.
Genau, und wie macht sich denn die Verträumtheit in deiner bzw. in eurer Erfahrung? Ich muss eigentlich immer in der Mehrzahl reden, weil du ja alles mit Stefanie gemeinsam machst. Wie macht sich diese Verträumtheit in eurer Erfahrung im Unterricht bemerkbar? Und wie können Lehrkräfte die betroffenen Kinder da unterstützen?
Also, das, was sicher auffällt, ist das Langsamsein, dass die Kinder sehr langsam schreiben, dass sie alles eigentlich in einem gemächlichen Tempo machen. Die Eltern sagen zum Beispiel, die Hausaufgaben, die dauern bei meinem Kind Stunden, oder? Es ist immer wieder ein bisschen weg, dann macht es wieder ein paar Aufgaben. Und etwas anderes ist diese Ablenkbarkeit, also dass sie sehr stark auch von innen abgelenkt werden, dass sie in Tagträume abgleiten, dass sie in ihrer Fantasie versinken, anstatt sich auf das Außen zu fokussieren. Dann haben sie wahnsinnig Mühe mit selbstorganisiertem Arbeiten. Also das ist ja so ein Trend in den Schulen, dass das quasi mehr und mehr von den Kindern eingefordert wird, dass sie beispielsweise einen Arbeitsplan haben und selbstständig das abarbeiten sollen. Und was wir da von den Lehrkräften immer wieder hören, ist: Ich gehe bei diesem Kind vorbei und die anderen sind schon fast fertig und es hat gar noch nicht angefangen. Also die Kinder schaffen den Einstieg in die Arbeit nicht. Sie schaffen es nicht dran zu bleiben. Sie kriegen vieles nicht mit. Also sie haben dann die Instruktion nicht gehört oder sie haben nicht gehört, was Hausaufgabe ist oder sie haben vergessen, das ins Heft einzutragen. Sie haben ihre Materialien nicht dabei. Sie vergessen sehr vieles. Also das sind so die Hauptbereiche, wo sie Schwierigkeiten haben. Was ich immer wichtig finde, diese Unaufmerksamkeit, die ist nicht da, wenn die Kinder stark intrinsisch motiviert sind für etwas. Also Kinder mit Konzentrationsproblemen können sich sehr gut fokussieren, wenn sie von etwas angezogen werden, oder dann sind viele dieser Kinder sogar in einer Art Hyperfokus, wo sie dann fast nicht mehr erreichbar sind und ganz sich einlassen können auf eine Tätigkeit, Aufgabe, auf ein Interessengebiet. Aber sobald sie etwas müssen, dann kommt dieses Problem, weil das, was die Kinder haben, ist nicht in dem Sinn ein Aufmerksamkeitsdefizit, sondern ein Aufmerksamkeitslenkungsdefizit. Also sie können wirklich die Aufmerksamkeit schlecht bewusst auf etwas ausrichten, was sie tun müssen.
Ja, also das habe ich ja auch schon sehr frühzeitig in meiner ganzen ADHS-Karriere bemerkt, dass die Kinder sich natürlich, und das sagt ja auch die Literatur, durchaus konzentrieren können, wenn sie an etwas sehr interessiert sind und das Problem aber haben, wenn dieses Interesse dann nicht gegeben ist, es einfach nicht schaffen, in die Pötte zu kommen und sich einfach auf diese Sache nicht konzentrieren können und, wie du sagst, schon mal gar nicht einsteigen können. Und das ist dann immer der Punkt, wo dann das Umfeld sagt, und das schmerzt die Kinder unheimlich, das weiß ich, wo dann das Umfeld sagt, wenn dann so eine außergewöhnliche Leistung, Konzentrationsleistung irgendwo an den Tag gelegt wird, na schau, wenn du willst, dann geht's ja. Du brauchst dich nur bemühen. Und das ist aber genau der Punkt. Die Kinder bemühen sich nicht mal, wirklich konzentriert zu bleiben bei Dingen, die sie interessieren. Sie bleiben einfach von selbst konzentriert. Aber das können sie natürlich der Außenwelt nicht erklären, weil so weit können sie sich nicht selbst analysieren und reflektieren, um das den anderen mitzuteilen. Sie wissen nur, ja, eigentlich, wie habe ich das jetzt gemacht? Keine Ahnung. Und warum geht es bei den Hausaufgaben nicht? Weil die uninteressant sind, weil sie von außen aufoktroyiert werden. Ja, aber was kann man im Unterricht tun, um diese Kinder dort abzuholen, wo sie offenbar abgeholt werden müssen?
Also so etwas wirklich Simples, wo ich finde, das können Eltern und Lehrkräfte gemeinsam tun, ist aufzuhören, den Kindern ständig zu sagen, dass sie sich nicht konzentrieren können. Wo bist du wieder? Bitte konzentrier dich, hier spielt die Musik, oder? Dass man den Kindern ständig sagt, dass sie das nicht genügend machen oder dass sie das mal sollen, weil das eben wenig mit Willen zu tun hat, wie du es gesagt hast. Und so eine ganz einfache Änderung, die wir immer vorschlagen, ist: Achten Sie auf Phasen, wo das Kind fokussiert ist und melden Sie das zurück. Du hörst gerade gut zu oder du hast dich jetzt gerade sehr gut auf die Arbeit eingelassen oder ich sehe, du hast gerade angefangen. Also, dass man wirklich einfach die Wahrnehmung darauf ausrichtet, wenn es dem Kind gelingt und dann Feedback gibt. Und das finde ich so aus mehreren Gründen einfach wichtig. Das eine ist, dass das die Beziehung stärkt. Also eine Lehrerin oder Eltern, die mir zurückmelden, wenn ich es schaffe, zu denen habe ich meistens eine bessere Beziehung als zu Personen oder Erwachsenen, die mich ständig kritisieren. Ein ganz wichtiger anderer Punkt ist die Selbstwirksamkeit. Also, dass ich, wenn ich immer wieder höre, dass ich das nicht kann, dann geht das in mein Selbstbild über. Oder ich bin jemand, der sich nicht konzentrieren kann. Ich habe halt ADHS, ich kann das nicht. Und wenn ich jetzt aber von Lehrkräften, Eltern 10-mal in der Woche gehört habe, da hast du dich fokussiert, oder? Dann habe ich das Gefühl, aha, das gelingt mir vielleicht nicht immer. Aber wenn ich mich darum bemühe, gelingt es mir immer wieder. Es lohnt sich, mich darum zu bemühen. Und Motivation hat relativ viel mit Konzentration zu tun, oder? Ich muss mich konzentrieren. Ich muss es versuchen. Ich muss versuchen, anzufangen, den Einstieg zu finden. Und ich habe viel eher das Gefühl, dass mir das auch gelingen kann, wenn mir andere diese Phasen zurückmelden. Und was ich auch vielleicht merke, ist, wenn mir jemand sagt, jetzt bist du gerade sehr konzentriert oder du hörst gerade gut zu, ist, dass ich merke, was mache ich denn im Moment, oder? Aha, mein Blick ist nach vorne gerichtet. Ich habe vielleicht eine gewisse aufrechte Körperhaltung. So fühlt sich Konzentration an. Und wenn dann jemand sagt, bitte konzentrier dich wieder, oder dann habe ich eher ein Gespür dafür, was darunter gemeint ist.
Das heißt, das Kind lernt dann auch, wie fühlt sich dieser konzentrierte Zustand an, weil es in dem Moment, wo es konzentriert ist, darauf aufmerksam gemacht wird. Es nimmt also wahr, wie fühle ich mich, und kann das dann hoffentlich bei mehrmaliger Rückmeldung, weil es sich ja immer wieder sehr ähnlich anfühlen wird, auch bewusst abrufen, beziehungsweise diesen Zustand bewusst herstellen.
Genau. Und was wir darüber hinaus tun können, ist, das ein bisschen zu trainieren mit den Kindern. Und da finde ich nochmal wichtig, es ist nicht ein Erzwingen, oder es ist ein Üben. Und was sich da sehr bewährt hat, ist einfach ein Achtsamkeitstraining. Unsere Aufmerksamkeit kann sich an verschiedenen Orten befinden. Wir können entweder die Aufmerksamkeit auf etwas fokussieren, das ist das, was wir als Konzentration bezeichnen. Die Aufmerksamkeit ist jetzt zum Beispiel bei der Zuhörerin auf diesem Gespräch, oder sie fokussiert sich auf das, was wir sagen. Die Aufmerksamkeit kann eher verteilt sein. Das heißt, ich spaziere zum Beispiel durch den Wald und ich bekomme alles mit, alle Geräusche, ich sehe alles, höre alles. Oder die Aufmerksamkeit kann gegen innen gerichtet sein. Dann ist nicht mehr der präfrontale Kortex aktiv, sondern das Default Network, das Ruhenetzwerk. Dann gleite ich in Tagträume ab. Und das, was wir eigentlich mit den Kindern trainieren möchten, ist, dass sie besser registrieren, wo ihre Aufmerksamkeit ist.
Darf ich da nur kurz reingrätschen, weil du gesagt hast, die dritte Aufmerksamkeit ist nach innen gerichtet und dann ist man in diesem Ruhemodus und das ist dieses Träumen. Und das klingt fast wie ein Widerspruch, aber es ist die Aufmerksamkeit aufs Innere.
Genau. Also die Aufmerksamkeit ist dann eher auf das Innenleben und auf das Ich gerichtet. Oder in den meisten Tagträumen geht es um etwas, was mit mir zu tun hat. Ich stelle mir mich in einer anderen Situation vor, in der Zukunft, in einer spezifischen Rolle, in einer Traumwelt. Ja. Und wir alle, also auch Erwachsene, verbringen etwa 50% unserer Wachzeit in diesem Tagtraummodus. Und das machen wir automatisch, wenn der präfrontale Kortex ermüdet, dann schaltet sich dieses Ruhenetzwerk an. Und das sind eine Art Gegenspieler, oder? Während sich das Ruhenetzwerk aktiv ist, kann sich der präfrontale Kortex erholen und danach können wir uns wieder besser fokussieren. Und es zeigt sich zum Beispiel in der Forschung, dass Kinder, die unaufmerksam sind, dass sie dieses Ruhenetzwerk schlechter unterdrücken können und dass sie schlechter wahrnehmen, ob sie jetzt in diesen Tagtraummodus abgleiten. Und bei der Achtsamkeit, da versuchen wir eigentlich unseren Fokus ganz bewusst auf etwas zu richten. Also beispielsweise machen wir eine Übung, wo wir uns auf den Atem fokussieren oder wir machen einen Bodyscan oder wo wir uns auf Körperempfindungen fokussieren oder wir hören einen Gong und versuchen nur diesen Gongschlag zu hören und alles andere auszublenden. Und die Instruktion ist immer, wenn du merkst, dass deine Aufmerksamkeit abgleitet, dann versuch sie einfach wieder zurückzulenken auf diesen Gegenstand. Und das ist genau das, was verträumten Kindern solche Mühe bereitet, oder? Zu registrieren, jetzt gleitet meine Aufmerksamkeit ab, jetzt muss ich sie zurücklenken. Und durch Achtsamkeitsübungen kann man genau das trainieren. Was ich da spannend finde, ist, man kann bei einem regelmäßigen Training bereits nach 8 Wochen zeigen, dass es wirklich Veränderungen im Gehirn bewirkt. Also, dass die Bereiche des Gehirns, die für die bewusste Aufmerksamkeitssteuerung wichtig sind, dass die größer werden.
Wahnsinn. Ja, Fabian, das, was du da gerade erzählst, ist ja eine Methode, die auch in eurem Buch Lotte, träumst du schon wieder beschrieben wird. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Also ich meine, ich kenne nur in Anführungsstrichen zwei eurer Bücher. Ihr habt ja, glaube ich, mehrere geschrieben, die Stefanie und du. Und das andere Buch, das ich ja schon mehrmals, also nicht das Lotte-Buch, sondern das andere Buch, Erfolgreich lernen mit Kindern mit ADHS, zählt ja zu meinen Top 5 Sachbuchfavoriten, weil das einfach ein Wahnsinnsbuch ist. Und ich spreche im ADHS Family Podcast eigentlich nie über, ich sage jetzt mal, über irgendwelche Produkte. Ich wüsste gar nicht, wie ich es formulieren soll. Aber wenn ich weiß und spüre, dass das etwas ist, das den Zuhörern und Zuhörerinnen helfen kann, da muss ich einfach darüber berichten. Und dieses Buch, das ich jetzt gerade erwähnt habe, über das ich dann mit der Stefanie sprechen werde, ist einfach ein Hammerbuch und für die Aufgabenbegleitung ja wirklich ganz toll. Aber das Lotte-Buch, über das ich mit dir heute auch noch kurz sprechen möchte, das ist ja wieder ganz anders und das richtet sich ja eigentlich an Kinder. Das habe ich ja schon mal so faszinierend gefunden. Und da ist aber genau das drinnen, was du jetzt beschreibst, wie man das üben kann und dass man das üben muss, damit es dann auch irgendwann einen Erfolg zeitigt. Weil die Lotte ist ja, oder vielleicht magst du mal kurz erzählen, worum es im Buch geht.
Ja, also Lotte, das war eine Idee von Stefanie, oder sie hat gesagt, die Mädchen werden so wenig abgeholt, wir müssen mal ein Buch schreiben, auch für die Mädchen, weil das gibt's so selten in diesem Bereich. Und Lotte ist eben ein sehr verträumtes Mädchen, sie vergisst die Hausaufgaben, sie vergisst sich auf die Prüfung vorzubereiten und sie ist in echter Not, oder? Gerade ihre Mutter ist da sehr unzufrieden mit ihr, auch die Lehrerin, und die Lehrerin behält sie dann drin und liest ihr quasi die Leviten. Und Lotte sagt ganz verzweifelt, alle sagen, du musst dich konzentrieren und niemand sagt mir, wie es geht. Und das ist so die Grundnot, oder die wir bei ganz vielen Kindern sehen. Und sie trifft dann eben im verlassenen Wald auf eine Wölfin, die Sakiba, die dort lebt, und die bringt ihr dann den Wolfsblick bei. Und der Wolfsblick, oder das ist eben die Fähigkeit, ganz im Hier und Jetzt zu sein, alle Sinne auf etwas zu fokussieren. Und die Idee dahinter war, dass das Konzept der Achtsamkeit jetzt für viele Kinder nicht so attraktiv ist, oder? Also du musst einfach irgendwelche Übungen machen. Und wir wollten das spannend machen für die Kinder. Und das ist so etwas, wo wir ganz oft die Rückmeldung bekommen, dass die Kinder wirklich sagen, ich will dieses Wolfstraining machen, oder? Das Wolfstraining, das ist etwas Attraktives. Ich will mich auch so fokussieren können wie ein Wolf. Und Sakiba führt dann eben Lotte ein in so ein Achtsamkeitstraining. Es hat dann auch Übungen drin. Man kann auch diese Achtsamkeitsübungen kostenlos auf unserem YouTube-Kanal sich anhören.
Ja, also ich war von dem Buch wirklich begeistert, weil es hat sich auch so süß gelesen. Man muss dazu sagen, die Lotte ist ein Hase und sämtliche Protagonisten im Buch sind Tiere. Und das finde ich insofern genial, weil Kinder, wenn sie dann diese Geschichten lesen oder vielleicht gemeinsam am Abend mit Mama und Papa im Bett lesen oder vorgelesen bekommen, ja viel eher von einem Tier, in dem Fall von der Wölfin, etwas annehmen können als Tipp, als Ratschlag, ja, als schon wieder von einem Erwachsenen. Also das habe ich ja schon einmal so genial gefunden. Und auch, dass es nicht nur eine spannende Geschichte ist, wo ein Kind ja auch gar nicht zum Lesen oder zum Zuhören aufhören will, sondern dass es eben auch Tipps gibt da drinnen. Weil es ist ja dann auch zum Beispiel der Onkel, der natürlich auch ein Hase ist, der Fotograf geworden ist und zwar ein sehr erfolgreicher und der dann der Lotte nach einem Streit mit ihrer Mutter, wo die Lotte halt weinend ins Zimmer geht und der Onkel geht ihr halt danach und dann erzählt er ihr, dass er als Kind genauso war wie sie und gibt ihr dann auch ein paar Tipps, wie sie aus diesem, nicht aus dem Träumen rauskommt, sondern eigentlich eher, wie sie sich auf das ein wenig fokussieren kann, was sie gerade macht. Und ich habe das so toll gefunden, einerseits eben, weil Tipps drinnen sind, andererseits, weil die Kinder dann hören, hey, es gibt Erwachsene, die haben es auch geschafft. Und was mir am Buch natürlich auch total gefällt, sind diese ganzen Zeichnungen, die da drinnen sind und auch dieses dicke Papier, das auch für Kinder gut zum Halten und zum Umblättern ist. Also ja, also wie gesagt, ich bin restlos begeistert von dem Buch. Und insgesamt habe ich einfach das Gefühl, dass sich Kinder in diesem Buch verstanden fühlen, vor allem natürlich die verträumte Variante. Aber ich bin sicher, auch Kinder mit ADHS, die ja auch den verträumten Anteil dabei haben, auch die fühlen sich da wirklich abgeholt.
Genauso dieser Onkel Louis, oder der gibt Lotte den Wenn-Dann-Plan mit. Das ist eigentlich eine sehr gut evaluierte Strategie. Und da geht es eigentlich vor allem darum, dass man im richtigen Moment den Fokus anschaltet oder irgendetwas Bestimmtes tut. Oder du hast vorhin das angesprochen, du bist in Spa gegangen und hast dich geduscht, statt die Zähne zu putzen, oder? Und das Problem ist ja oft, dass die verträumten Kinder dann in ihrer Innenwelt drin sind und wichtige Sachen nicht mitbekommen. Und beim Wenn-Dann-Plan geht es darum, dass man einen Reiz in der Außenwelt mit einer Handlung verknüpft. Also typisch ist, Lotte vergisst immer die Hausaufgaben mitzunehmen, oder? Und ihr Onkel sagt ihr dann, sie soll sich einen Wenn-Dann-Plan machen. Wenn die Lehrerin die Hausaufgaben an die Tafel schreibt, dann nehme ich sofort mein Heft und den Stift und schreibe das ab und pack die Sachen ein, oder? Also ich muss wie einen äußeren Reiz haben, der mir auffällt und der mir hilft dabei, die Konzentration wieder einzuschalten und ins Handeln zu kommen. Und was er dann noch macht, ist, er übt das in der Vorstellung mit dir. Und das ist sehr, sehr hilfreich. Also bei mir zum Beispiel, ich vergesse auch ständig was. Ich habe jetzt gerade letzte Woche wieder mein Handy im Zug liegen lassen, was mir schon x-mal passiert ist. Und Stefanie hat mir für den Seminarraum, wo ich ganz oft was liegen lassen habe, den Blick zurück beigebracht, oder? Und das geht eben so, wenn ich die Türschnalle anfasse, dann blicke ich zurück, oder? Und dann habe ich das wirklich in der Vorstellung geübt, dass ich fasse die Türschnalle an, ich blicke zurück, ich gehe nochmal zum Seminartisch, ich finde mein Handykabel, oder ich stelle es mir nochmal vor, ich finde noch das Computerkabel, das dort liegt, ich bin froh, dass ich daran gedacht habe und das mitgenommen habe. Das heißt, ich kann nicht meine Vergesslichkeit insgesamt irgendwie mit irgendeiner Strategie reduzieren, dass die nicht mehr da ist. Aber ich kann mir überlegen, in welchen Situationen vergesse ich am häufigsten etwas und ich kann da einen Reiz einbauen, oder? Wenn ich durch die Tür gehe, dann. Das ist ein kritischer Moment und dann habe ich meinen Wenn-Dann-Plan und reagiere darauf. Und das hat zum Beispiel eine Mutter ganz toll umgewandelt. Sie hat dann mit ihrem Sohn besprochen, dass die Schultür, die Schulzimmertür, wirklich eine Zaubertür ist. Er kommt da nicht durch. Es sei denn, er hat seinen Spruch gesagt, ich habe an alles gedacht, ich habe alles dabei, oder? Wenn ich durch die Tür gehe, dann muss ich überlegen, habe ich meine Sachen mitgenommen.
Toll.
Und bei den Hausaufgaben, das kann man dann auch verknüpfen, oder? Lotte lernt diesen Wolfsblick. Und dann braucht sie aber den Wenn-Dann-Plan. Wenn ich mit den Hausaufgaben beginne, dann atme ich tief ein und schalte meinen Wolfsblick an. Und es kann jetzt natürlich, wenn ein anderes Kind Fan ist von Messi oder Ronaldo, kann das auch der Ronaldo- oder Messi-Blick sein oder der Laserfokus, das ist egal. Oder es geht darum, dass man diese Konzentration, die für viele Kinder mit ADS sehr negativ besetzt ist. Also sie hassen es, wenn man sagt, konzentrier dich, weil sie das immer nur in diesem negativen Ton gehört haben und dass sie etwas sehen, was sie nicht können, dass man das neu besetzt. Oder als eine Fähigkeit, die sie erwerben möchten, die spannend ist, etwas, das aufregend ist und sie sich dann ein Kommando geben können, im richtigen Moment den Fokus anzuschalten.
Und du hast jetzt gesagt, eine Fähigkeit, die sie erwerben möchten und die sie auch erwerben können mit solchen Hilfsmitteln, wie du sie gerade genannt hast.
Ja, sie werden darin vielleicht nie so gut wie andere, oder? Aber ich finde das immer sehr wichtig, dass man sieht, jeder Mensch hat da einen Spielraum. Wir
Genau.
haben ja oft diese Unterscheidung, ADS ja oder nein, oder? Und das ist eigentlich ein Kontinuum, auf dem man sich auch ein bisschen bewegen kann.
Richtig, weil du sagst, man wird das nie ganz ablegen. Also ich selbst bin ja auch von ADS betroffen Und ich bin die Verpeilte in unserer Familie. Es ist einfach so. Aber ich habe mir eben schon viele derartige Strategien zurechtgelegt, dass es mir nur noch selten passiert, dass ich doch mal schon irgendwo was liegen lasse oder etwas nicht mehr finde oder auch auf etwas vergesse. Aber das passiert wirklich selten und damit kann ich leben. Und das ist genau das, was wir für unsere Kinder auch erreichen wollen, dass sie sich wirkmächtig fühlen, dass sie nicht das Gefühl haben, ich werde das nie können, warum können die anderen das, dass wir das wirklich positiv besetzen und dass wir sagen, Konzentration ist etwas, das kannst du trainieren und das ist auch was Schönes und du wirst sehen, wie toll das ist, wenn dir das gelingt und eben mit diesen Strategien, die ihr da im Buch nennt, kann das wirklich gut gelingen. Ja, Fabian, und vielleicht abschließend noch zum Buch, was mir da auch so positiv dazu aufgefallen ist, ist, dass im Buch das Träumen nicht verurteilt wird oder schlecht geredet wird, sondern dass auch die positiven Aspekte dieses Träumens und dieses Verträumtseins hervorgehoben werden, dass die Lotte aber mit Hilfe der Wölfin lernt, wann Träumen angesagt ist und wann nicht und wie gesagt, wie man es eben steuern kann. Und sie erfährt eben auch, was die positiven Seiten dieses Träumens sind. Magst du da vielleicht noch kurz was dazu sagen?
Ja, also das ist ja oft in unseren Breitengraden fast ein Schimpfwort, wenn man sagt, du bist so ein Träumer, oder? Und ich finde das sehr, sehr schade. Träume sind oft der Ursprung von Innovation, von Kreativität. Man kann auch zeigen, dass Kinder mit ADS zum Teil ein bisschen kreativer sind als andere, besser aus der Box heraus denken können. Für mich selber war das Träumen immer eine sehr wichtige Ressource. Also das ist etwas, wo meine Ideen herkommen, meine Kreativität und was ich nicht missen möchte. Und das andere ist, dass man eben auch ein bisschen lernen kann, das bewusst einzusetzen. Also zu merken, wann kann ich das zulassen. Da finde ich immer ganz, ganz wichtig, dass man als Eltern schaut, dass die Kinder einen Tagesablauf haben, wo es genügend Phasen gibt, wo sie das wirklich dürfen, wo man nicht alles voll plant, oder? Weil ganz viele Freizeitaktivitäten, die von Erwachsenen geleitet werden, da kann man sich eben auch nicht wegträumen, sondern man muss seinem Programm folgen. Und dann ist zum Teil einfach für die Kinder zu wenig Zeit da, wo sie das tun dürfen. Und das andere, mit der Zeit kann man ein bisschen lernen, diese Fantasie auch zum Beispiel fürs Lernen einzusetzen. Das habe ich dann später erst entdeckt, so gegen Ende Gymnasium oder an der Uni, dass ich zum Beispiel, wenn ich etwas lernen musste, zum Beispiel die Lerntheorien, dann habe ich mir vorgestellt, wie ich eine Firma leiten würde und wie ich diese Lerntheorien einsetzen würde, oder um die Produktivität zu fördern, damit es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut geht. Oder ich bin, nachdem ich etwas gelernt habe, spazieren gegangen und habe versucht, mich daran zu erinnern, mir Vorstellungsbilder dazu gemacht, zu dem, was ich gelernt habe. Und das hat zum Beispiel bei mir, hat das wirklich geholfen, dass ich mir Dinge sehr langfristig merken konnte und dass ich die gut mit Vorwissen vernetzen konnte. Das ist jetzt eher so ein Tipp, das gelingt erst den ein bisschen Älteren, eher Jugendlichen oder die verträumt sind, aber man kann wirklich mit der Zeit anfangen, das auch als Stärke auszuspielen. Und ich finde es da ganz, ganz wichtig, dass man nicht als Eltern das Gefühl hat, wir müssen das bei unserem Kind wegkriegen, weil
Ja.
das einfach ein ganz wichtiger Teil der Persönlichkeit dieser Kinder ist.
Genau, und das hat mir eben so gut gefallen, dass die Lotte erfahren darf, wann passt es und wann nicht und wie kann ich steuern und wie habe ich die Kontrolle darüber. Und was ich auch noch ganz toll gefunden habe, und das ist jetzt wirklich das Letzte, aber das muss ich unbedingt loswerden, ist, dass man irgendwie nicht den Eindruck kriegt, es gibt jetzt den Tipp oder den Trick, und wenn ich den anwende, dann ist es wie ein Schalter und alles ist gut, sondern dass den Kindern beim Buchlesen auch vermittelt wird, du musst das üben. Das ist eine Übung und du wirst sehen, das wird von Mal zu Mal besser, weil die Lotte sagt dann, naja, es funktioniert jetzt eigentlich schon viel besser dort und da geht es noch nicht, aber das wird bestimmt auch noch, also dass man merkt, das ist ein Weg und es ist ein Weg, so wie das Großziehen unserer Kinder nun mal über, ich sage jetzt mal, 2 Dekaden hinweg eben ein Weg ist.
Es ging ja auch uns jetzt nicht darum zu zeigen, Lotte wird jetzt eine gute Schülerin, oder? Sondern es gelingt ihr ein bisschen besser. Und sie kommt vor allem auch besser mit sich zurecht. Und ihre Umgebung, die Eltern, die Lehrerin, akzeptieren sie gegen Ende des Buches mehr. Und das war für uns auch wirklich im Vordergrund, oder? Und das, was wir bei ganz vielen Eltern auch irgendwie spüren und was wir sehr wichtig finden, ist, dass sie in erster Linie möchten, dass es ihren Kindern gut geht. Und da gehört beides dazu. Ein bisschen Training fürs Kind, aber eben auch sehr viel Akzeptanz. Also, dass man einfach merkt, mein Kind ist, wie es ist, oder? Und vieles muss ich einfach anfangen anzunehmen. Und ich kann nicht überall versuchen, mein Kind in die richtige Form zu drücken.
Ganz genau. Gut, lieber Fabian, ich frage jeden Interviewpartner am Ende, ob er noch irgendetwas den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchte und deshalb auch an dich diese Frage.
Ja, wenn ich das mitgeben kann, dass man ein bisschen aufhört, zu diesen Kindern beeil dich zu sagen, oder? Und ein bisschen mehr schaut, wie kann man sich auf sie einlassen, vielleicht selber ein bisschen langsamer werden, wo es sinnvoll ist. Wo kann man mit ihrer Fantasie anzapfen, oder um ihnen etwas beizubringen? Gerade Geschichten eignen sich super. Auch wenn man einfach mit dem eigenen Kind eigene Geschichten erzählt aus seiner Kindheit. Wenn man diese Fantasie anzapfen kann, dann ist sehr, sehr vieles möglich. Und das würde ich mir für sehr viele wünschen. So ein ganz anderer großer Wunsch ist, ich bin in diesem Lerncoaching-Bereich, ich schule Lehrkräfte, weil ich eigentlich eine sehr schöne Schulzeit hatte, weil ich immer wieder auf Lehrkräfte gestoßen bin, die so waren wie meine erste Lehrerin. Und das wäre vielleicht noch so eine Botschaft an die Schule, oder es macht wahnsinnig viel aus, wenn man bei diesen Kindern ihnen ein bisschen vermitteln kann, du bist hier willkommen in meinem Schulzimmer, du darfst hier so sein, wie du bist und ich habe ein Auge auf dich und vermittle dir, wie du nach und nach dich ein bisschen besser auf meinen Unterricht einlassen kannst. Das ist etwas, was ich, ja, was ein großer Wunsch wäre von mir an die Schule und was ich jetzt das Gefühl habe, was immer mehr Lehrkräften heute auch gelingt.
Das sind wunderschöne Schlussworte gewesen, Fabian. Das würden wir uns alle für unsere Kinder wünschen. Dann danke ich dir nochmal ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast und wünsche dir alles, alles Gute.
Vielen Dank dir auch.
Ja, ihr Lieben, wie ihr gesehen habt, ist es für betroffene Kinder unendlich schwierig, in die Gänge zu kommen, beziehungsweise konzentriert bei einer Sache zu bleiben, die den Interessen des Kindes nicht entspricht, die aber dennoch erledigt werden muss. Und natürlich sind der Unterricht im Klassenzimmer sowie die Hausaufgabensituation Paradebeispiele dafür, also Paradebeispiele für Uninteressantes, das erledigt werden muss. Wie die Kinder hier unter anderem begleitet und aufgefangen werden können, hat Fabian dargelegt. Erstens, die Kinder nicht antreiben. Zweitens, den Kindern nicht sagen, sie mögen sich doch endlich konzentrieren. Drittens, die Aufmerksamkeit der Kinder dafür schärfen, wie sich konzentriert sein und aufmerksam sein anfühlen, indem man den Kindern vor Augen führt, was sie in Situationen, in denen ihnen Konzentration und Aufmerksamkeit gut gelingen, was sie da gerade machen und wie sich das anfühlt. Und Fabian hat auch die Strategie der Wenn-Dann-Pläne angesprochen, bei denen zwei Handlungen miteinander verknüpft werden, indem die erste Handlung einen Impuls für die Folgehandlung setzt. Also beispielsweise, wenn ich zu Unterrichtsbeginn meinen Ranzen öffne, dann ist das Erste, was ich tue, die Hausaufgaben rauszunehmen und sie abzugeben. Oder wenn ich den Bus verlasse, dann mache ich noch einen Blick zurück auf den Platz, an dem ich gesessen bin oder gestanden habe. Diese Wenn-Dann-Pläne können überaus erfolgreich sein, wenn man sie gut übt, da sie die Kinder einerseits sehr stark dabei unterstützen, dass sie wichtige Dinge nicht mehr vergessen auszuführen oder Dinge nicht mehr liegen lassen oder Dinge auch nicht mehr verlieren, weil sie ihnen andererseits aber auch helfen, in die Gänge zu kommen, da das Wenn ein Impulsgeber ist. Und genau dazu wird es in Kürze eine Podcast-Episode geben. In der nächsten Folge geht es aber zuerst mal mit Stefanie Rietzler, Fabian Grolimunds Kollegin, weiter, die uns ebenfalls viel Wertvolles zum Thema ADHS bzw. ADS und Lernen erzählen wird. Ich würde mich freuen, wenn ihr da auch wieder mit dabei wärt. Erinnere nochmals an das PDF, das ihr euch zu dieser Episode herunterladen könnt, und wünsche euch eine wunderschöne Zeit bis dahin.